Vom Hotelpagen zum Eventmanager bis zum DAZN-Kommentator. Alles Netzwerk oder was? Was Mallorca damit zu tun hat und warum Bier trinken im Business nicht schadet, das erfährst du heute hier. Drück auf Play! Moin! Flo, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu Open Your Mind, dein Perspektivenwechsel. Ich darf dich kurz vorstellen, Kommentator bei DAZN für Fußball und NFL, begeisterter Mallorca-Fan, Stadionsprecher in Unterhaching und schlechter bei FIFA als ich, hatten wir gerade festgestellt. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, servus, grüße dich, freut mich.
Ja, total cool. Wir haben uns über Instagram irgendwie zufällig kennengelernt. Ich fand es total cool, was du so gepostet hast. Du hast ja während Corona ganz viel im Bereich E-Sports gemacht. Wie war das so? Was hast du da gemacht?
Genau, also erstmal möchte ich nochmal festhalten, festgestellt haben wir es nicht, wir haben noch nicht gegeneinander gespielt, ne? Das muss jetzt mal ganz klar nochmal gesagt werden. Das sind hier nur reine Vermutungen, die hier draufstehen werden.
Das stimmt.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, war für mich auch enorm tatsächlich lebenswichtig, weil dadurch, dass ja nichts anderes im Sport stattfindet auf der Welt, aktuell geht es ja wieder ein bisschen in eine Richtung, aber zu dem Zeitpunkt halt noch überhaupt nichts. War das für mich sehr, sehr wichtig und ich habe mich sehr gefreut, dass die Kollegen von RAN und von ProSieben Sat.1 da wieder an mich gedacht haben und wir da eigentlich sehr, sehr coole Formate auf die Beine gestellt haben mit Bundesliga-Profis, die da an der Konsole gezockt haben und so weiter. Nationalspieler waren dabei, Bernd Leno und Timo Werner und Lukas Podolski sogar auch. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war ein witziges Format. Einfach zusammen irgendwie ein bisschen zocken und ironisch, sarkastisch quatschen. Also hat sehr viel Bock gemacht und war in der Zeit genau das Richtige, um auch mal ein bisschen was zu arbeiten zu können.
Glaube ich auch. Also ich habe mir tatsächlich das mit Lukas Podolski angeschaut. Ja. Das war sehr witzig. Da mal so ein bisschen zu verfolgen, dadurch, dass man da sonst, wie du selber sagst, kein Fußball gucken konnte. DAZN hatte ja immer diese Retro-Games gemacht. Ja. Hast du, glaube ich, auch eins moderiert, oder?
Genau, habe ich auch eins gemacht, zusammen mit dem Kollegen Sebastian Kneiße. Es war Werder Bremen gegen Valencia aus dem Jahr 2010. 4-4 ist es da ausgegangen. Hat auch mega Spaß gemacht, haben wir halt von zu Hause aus quasi dann aufgezeichnet und uns das Spiel angeschaut. Sehr, sehr merkwürdig, wenn man das Ergebnis schon kennt, zu kommentieren tatsächlich. Ich habe auch gefühlt, glaube ich, 5000 Mal damals gesagt, ne? Weil man erzählte dann so Geschichten. Da geht es ja eigentlich mehr darum, irgendwie einem das Jahr 2010 wieder nahe zu bringen. Was ist da so passiert? Da war noch Mesut Özil zum Beispiel da oder Marco Marin. Ja. Damals noch der deutsche Messi.
Also, ja, das stimmt.
Ja. Sehr, sehr lustig, sehr interessant, aber ist eine ganz andere Art zu arbeiten tatsächlich. Ja.
Ist man dann auch beim 4-4 so ein bisschen auch emotionaler geworden, ausgerastet?
Normalerweise bin ich ein sehr emotionaler Kommentator und raste auch gerne aus, gerade bei späten Toren. Da haben wir es ein bisschen natürlich, weil das soll ja auch irgendwie authentisch sein. Wenn du weißt, wie es ausgeht, brauchst du da nicht komplett aus der Haut fahren. Aber natürlich sind wir dann lauter geworden und ach, cooles Tor. Und jetzt ging es auf einmal dann nochmal spannend los. Also wer Bock hat, schaut sich es einfach mal an. Dann weiß er, wovon wir reden.
Das stimmt. Wo ich sagen muss, wo wir bei Emotionen sind. Also wenn ich mir, es lief ja Dortmund gegen Malaga. War ja auch so ein Retro-Game. Und ich kann mich noch erinnern, als Dortmund dieses letzte Tor gemacht hat, ich habe geflennt wie ein Mädchen. Ich war alle meine Emotionen raus. Ich bin so ausgerastet. Also ich habe mir die Wiederholung angeguckt. Es kam alles raus. Ich dachte mir so, oh Mann. Das Einzige, was ich aber trotzdem mit eingebunden habe, war, ich wusste halt, dass es einfach mal Abseits war. Ne?
Ich wollte es gerade sagen. Das wurde ja, glaube ich, sogar von Malaga oder von irgendjemandem, von einem Spieler, wieder aufgegriffen. Weil da waren ja einige im Abseits, glaube ich, 3 Stück.
Ja, das war eigentlich das.
Gott sei Dank haben wir den Videobeweis heutzutage.
Ja. Aber das war auf jeden Fall, wo man so danach, als das Dortmund-Fan gesagt hat, nein, das war kein Abseits, aber es war einfach mal sowas von heftig Abseits.
Das stimmt, ja. Aber wurscht, Fußball schreibt seine Geschichten, ist doch schön. Also ich meine, dadurch haben wir jetzt ja den Videobeweis und es ist einiges klarer und besser.
Das stimmt. Ich mag mal starten so mit, wo kommt denn die Reise her? Also das bisschen das Warum. Ich hatte letztes Mal gesagt, du, lass mal nicht zu intensiv quatschen, dann kann ich dich auch wirklich so live fragen und dann erfahre ich das auch nochmal so intensiver. Du hattest mir aber auf jeden Fall erzählt, dass deine Reise in der Hotelbranche gestartet hat.
Genau, richtig, in der Hotel- und Eventbranche, um genauer zu sein. Ich habe tatsächlich ganz, ganz lange nicht wirklich gewusst, was ich machen möchte. Eigentlich fast bis in den Abi-Jahrgang tatsächlich nicht damals. Und habe dann irgendwann überlegt, was will ich machen, habe dann gemerkt anhand der Planungen vom Abiball, von der Abi-Verleihung, die ich dann auch moderiert habe, hey, ich will irgendwas bühnentechnisch oder irgendwas Eventmäßiges machen. Und dann habe ich mich halt da informiert und habe dann tatsächlich eine Ausbildung als Eventmanager, als Veranstaltungskaufmann, wie es in Deutschland heißt, gemacht. Mhm. Genau, in Berlin, im Estrel, das ist das größte Hotel Deutschlands und Europas größter Hotel- und Convention-Komplex. Also da sind halt alles unter einem Dach, riesige Events von Kongressen über Messe zu Gala-Veranstaltungen. Da war früher auch mal Wetten, dass zum Beispiel da und sowas. Also das ist halt schon eine richtig gute Adresse und da habe ich dann angefangen tatsächlich. Genau. Mhm. Dann insgesamt dann 7 Jahre gearbeitet, alles gemacht in der Ausbildung, vom Service über Page bis hin zur PR-Abteilung, Buchhaltung. Also das war, muss ich sagen, hat mich sehr geprägt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man viele Menschen getroffen hat auf den Events.
Viele Menschen, gerade so erfolgreiche Menschen auch viel, oder? So bekannte Leute, die man da so Tag ein, Tag aus irgendwo trifft, oder?
Auch, ja, natürlich. Also größtenteils waren das halt wirklich so Business-Events, Film-Events, wie keine Ahnung, 25 Jahre Hagebaumarkt oder eine Jahreshauptversammlung oder auch mal ein Landesparteitag von der Partei, die FDP und SPD war, glaube ich, öfter da. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch mal wie heißt der nochmal? Der Wolf of Wall Street. Hier, wie heißt er denn nochmal?
Ah, Jordan Belfort.
Jordan Belfort, genau. Den habe ich mal getroffen tatsächlich. Der hatte da eine Veranstaltung. Sehr witziger Typ, sehr, sehr lustig. Und dadurch, also vor allen Dingen auch international, immer mal wieder verschiedenste Leute getroffen, verschiedene Agenturen, mit denen man zu tun hat. Ja. Und da habe ich mir dann schon irgendwie so ein Netzwerk auch zusammengebaut, weil ich da halt als Ansprechpartner für die Veranstalter zuständig war am Ende. Da habe ich ganz lange da gearbeitet. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Netzwerk mag ich gleich mal auch nochmal aufgreifen. Eine Frage aber vorher.
Ja.
Was war so eine richtig geile Geschichte, die du so im Hotel erlebt hast? Irgendwas, was du, wo du warum vielleicht auch den Namen nicht nennen darf, aber so sagst, oh, da erinnere ich mich so, das ist in meinem Kopf. Das war sehr, sehr witzig.
Also, weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf, muss ich nochmal in meinen ehemaligen Vertrag schauen. Vor allen Dingen, weiß ich, wie viel Zeit du hast. Ich habe 7 Jahre da verbracht, also ich hab einiges erlebt. Da muss ich auch dazu sagen, Kollegen im Event- und Gastrobereich sind alles richtig coole Säue, auf jeden Fall. Und da erzähle ich mich auch dazu. Nee, Quatsch, wir haben echt eine richtig coole Zeit gehabt. Und ja, da passieren halt immer mal wieder lustige Sachen, wie einen Gast nackt auf dem Flur getroffen zum Beispiel. Ja, also jetzt kein Bekannter, aber irgendwie so um 6 Uhr morgens irgendwie da langgelaufen, plötzlich, der hat sich halt ausgesperrt ins Badezimmer und dann nicht mehr zurückgefunden. Sowas kann passieren, aber auch krasse Geschichten, wie dass es auf einmal plötzlich überall reinregnet, weil der übelste Sturm des Jahrtausends gekommen ist und wir allesamt mit Mann und Maus von der Hoteldirektorin bis hin zum Spüler aus der Spüle zusammen irgendwelche Eimer gesucht haben und aufgewischt haben und so. Also da gibt es echt coole, viele, viele coole Stories. Können wir vielleicht mal eine eigene Folge machen.
Ich sehe schon. Muss erstmal mal kurz im Hotel anfragen, wie sieht das aus, welche Story das darf ich. Ich glaube grundsätzlich, im Eventbereich, da erlebt man halt wahnsinnig viel. Ne? Man sieht ja am Ende nur das Produkt, so das Glanzprodukt und wie toll alles ist, aber im Hintergrund, das ist ja pam, pam, pam.
Genau, also das will ich auf jeden Fall nochmal sagen. Da muss ich auch immer ein Lob an die damaligen Kollegen und Freunde sagen, weil das ist ja ein riesiges Rad. Da arbeiten ja mehrere hundert Leute an einer so einer Veranstaltung. Und was mich immer sehr beeindruckt hat, das ist vielleicht eine schöne Anekdote, als dann die zweite Convention Hall gebaut wurde, eine ganz neue, ich glaube vor ein paar Jahren, 5 müssten es mittlerweile sein, da wurden immer sogenannte Schnellumbauten gemacht. Sprich, das war zum Beispiel eine Abendveranstaltung von, weiß ich nicht, Bayer zum Beispiel, hat stattgefunden und am nächsten Tag musste alles umgebaut werden. Und wie schnell das dann alles geht oder auch bei den Veranstaltungen, du hast bis um 17 Uhr eine Tagung und in der gleichen Halle wird dann am Abend noch eine Gala stattfinden, da ist dann hinter dem Vorhang schon die Tische vorbereitet und eingedeckt und dann kommen da hunderte Menschen, alle Stühle werden rausgeräumt, die Bühne wird umgebaut, die Tische kommen rein, die Kellner kommen, zünden Kerzen, machen alles, die Küche baut das Buffet auf. Also da greifen so viele Räder ineinander, das hat mich immer sehr beeindruckt. Und das ist wirklich was, wo ich sage, da merkt man mal, was dahinter steckt bei so Bühnenbauten, aber auch bei der Planung. Ich habe ja dann später irgendwann tatsächlich mich bis zum Büro hochgearbeitet und dann Verträge mit Kunden gemacht und die Veranstaltungen wirklich aktiv geplant. Davor war ich ja immer der das quasi kontrolliert hat vor Ort und gesagt hat, die Zeiten passen und mit den Kunden gesprochen hat, hey, um die Uhrzeit machen wir das und das, passt das noch, seid ihr im Delay, etc., etc. Und wenn man dann aber danach plant und wie, merkt, wie heftig da eigentlich jeder ineinander greift, jedes kleinste Rädchen wichtig ist auch, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten mitgenommen habe und was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, wenn man dann am Ende um 4 Uhr nachts nach der Abendveranstaltung draußen bei der Warenannahme saßen wir immer und ein Weißbier getrunken haben und gesagt haben, boah, was für ein geiler Tag. Dann war das echt schön, ja.
Da weiß man auch wirklich, dass man was gemacht hat, ne?
Absolut, da war ich noch fit. Ja, da war man echt viel auf den Beinen, vor allen Dingen im Estrell, das ist ja riesig. Also da musste man schon ordentlich marschieren, ja.
Ah, das glaube ich. Da hat man auch richtig viele Wege, wenn man irgendwo an der anderen Ecke was vergessen hat, hat man Spaß.
Ja, richtig.
Ja. Ja, wir hatten das Thema Netzwerk aufgegriffen. Du hast mir letztes Mal schon mal erzählt, wie das dann so Richtung DAZN ging. Das hat ja auch viel mit Netzwerk zu tun. Magst du die Story mal erzählen, wie du denn jetzt heute Kommentator geworden bist?
Ja, genau. Da müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen, quasi in meiner Schulzeit. Ich war schon immer ziemlich nah am Fußball dran. Ich bin ja in Berlin dann aufgewachsen. Habe dann mit einem Fußballer, dem Sascha Bigalke, darf ich auch sagen, der mittlerweile bei Haching ist und früher bei der Hertha in Berlin gespielt hat. Damals noch im Jugendbereich natürlich, da waren wir, glaube ich, 15. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und dann hat er mich halt auch immer mitgenommen. Ich habe auch immer recht erfolgreich tatsächlich gespielt, aber nur in der obersten Liga in Berlin. Dadurch kannte ich auch den einen oder anderen schon. Und ich habe dann immer zugeschaut bei der U23 bei Hertha. Habe dann auch alle seine Freunde kennengelernt, die dann mittlerweile auch, ich sag mal, ja, 60% sind im Profifußball noch tätig tatsächlich. Mhm. Und dann auch die Profimannschaft kennengelernt, als er seinen Profivertrag unterschrieben hat. Genau, bin da immer dran geblieben. Dann ist er das erste Jahr nach Haching gewechselt, habe ihn da besucht. Das war 2011 schon, also das ist schon wieder ewig her. Ja. Da habe ich dann auch die anderen Jungs kennengelernt, die stellenweise heute noch da sind sogar. Wie Markus Schwabel oder auch der Flo Niederlechner, der beim FCA ist mittlerweile. Mhm. Und ja, es sind alles halt Freunde geworden von mir, auch in Berlin vor allen Dingen. Und da habe ich den Max Buch kennengelernt, mittlerweile mein bester Freund tatsächlich. Wer ihn nicht kennt, auch der war Bundesligaspieler bei Hertha, beim SC Freiburg, bei 60 war er noch. Und der ist in Haching groß geworden, in der A-Jugend damals, und ist dann auch irgendwann wieder zurückgekehrt. Und deswegen ist es irgendwie eine ganz witzige Story, weil der Sascha dann eben nach Unterhaching gegangen ist. Ich habe ihn besucht, dann wieder der Max, und den habe ich dann auch wieder hier besucht in München. Und so ist es immer und immer wieder eigentlich eine richtig fette Freundschaft geworden. Und in ganz Deutschland irgendwie, weil ich bin auch so ein Mensch, ich mag auch Kontakt halten, wenn ich Leute mag und wir uns gut verstehen, dann ist es echt cool. Und ich bin halt, wie gesagt, da schon lange im Profifußball irgendwie verknüpft. Gar nicht, weil ich das cool fand, dann einen Profifußballer zu kennen, sondern weil wir uns einfach richtig cool verstanden haben immer und ich selber so aus dem Fußball komme. Genau, und dann bin ich über den Max, um die Geschichte rund zu machen, zu DAZN gekommen, weil der 2016 gefragt wurde, ob er halt Experte machen möchte, sprich Co-Kommentator bei den Spielen, als noch aktiver Fußballer, der auch einen Namen hat. Und dann haben die sich halt neu gegründet und haben gefragt, ja, er und sein Bruder tatsächlich, der Chris, der nämlich bei Sky gearbeitet hat und halt auch viele Leute kennt, weil sich ja DAZN von vielen verschiedenen Leuten gegründet, Sky etc., ja, wir hätten da einen, der könnte noch mal Probe machen. Der macht das schon immer, der hat irgendwie Bock drauf, versucht noch mal. Und dann habe ich das gemacht, habe dann einen Probekommentar gemacht, 2016 auch, im Juli, glaube ich, war es. Und habe dann halt überzeugen können, sage ich mal. Und dann irgendwann ging es dann dazu, dass ich da fest eingeplant bin, heute tatsächlich.
Ist eine spannende Geschichte, also so, dass das so alles so rund wird, ne? Ich kenne den und alles so viele Zufälle. Ja, die dann sich aber zu etwas mega coolem entwickeln, wo man sagt, okay, da geht jetzt die Reise hin.
Absolut, vor allen Dingen haben wir alle irgendwie den gleichen Bezugpunkt bekommen, damals in Berlin bei Hertha, dann die Spielvereinigung unter Haching und dann ja auch wieder bei DAZN, weil der Sascha Bigalke ist ja auch Co-Kommentator bei DAZN, also das ist halt alles sehr, sehr witzig und irgendwie, also im Fußball merkt man halt irgendwie, wenn man dann mal da drin ist, du kennst irgendwie jeden über irgendeine Ecke und am Ende landet man wieder irgendwie zusammen und das ist total schön und ich mache auch gerne so eine Deutschlandtour und besuche den einen oder anderen.
Ja.
Genau.
Ich finde es halt schön, das wäre ja auch gesagt, das passt in meinen Augen halt sehr, sehr gut, dass man dieses Netzwerkthema halt auch einfach mal aufspinnt, dass jetzt man nicht immer erfolgreich wird, weil man keine Ahnung sonst was kann, sondern vielleicht auch, dass man irgendwo durch Zufall die richtigen Freunde hatte, die richtigen Bekannten hatte, da dran geblieben ist, wie du gerade gesagt hast. Ich besuche halt auch immer mal gerne hier und da, wenn. Und man hat ja irgendwo auch Bock, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man sagt, ist ein cooler Dude, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch unfassbar dankbar, muss ich sagen, weil die zwei Niku-Brüder tatsächlich mir dann auch den Weg geebnet haben. muss man dazu sagen, dass der Bruder schon sehr, sehr lange im Fernsehbusiness unterwegs ist. Und das so lange, das wusste ich damals noch gar nicht zum Beispiel. Aber ja, das hat sich halt irgendwie entwickelt und ich habe dann einfach Bock drauf gehabt, das zu machen und bin aber selber ein Typ, schon immer gewesen, der über Leistung überzeugen möchte. Also was ich nicht möchte oder was auch immer dann Leute sagen, ja gut, Vitamin B und du kanntest da ein und bist da drin. Man muss dazu sagen, Fernsehbranche ist nicht so die tollste Branche und ist auch sehr schwer, da reinzukommen tatsächlich, zumindest das, was ich mache. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar dafür und habe dann aber, als ich die Chance bekommen habe, für mich gesagt, diese Chance nutze ich jetzt. Mir egal, ich will da jetzt kein Arschkriecher sein oder sagen, hey, übrigens, ich kenne den und den und den. Weil ich kenne halt schon sehr, sehr viele Fußballer und Leute, die ich auch meine Freunde nennen darf. Das bringt mir aber nichts, wenn ich nicht überzeuge. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt einfach nur die Leistung da überzeugen, nie irgendwas fordern. Und es hat auch super funktioniert, dass ich dann, von Anfang an eigentlich ging es immer bergauf. Habe relativ früh auch ein Topspiel kommentieren dürfen. Das weiß ich auch noch ganz genau. Und deswegen hat sich das dann ganz gut entwickelt für mich auf jeden Fall.
Was war so dein Lieblingsspiel so bisher? Wo du sagst, da war vielleicht deine Leistung einfach mega cool oder das Spiel war mega cool, wo du richtig dran denkst?
Also wo ich immer dran denke, ist das allererste Spiel tatsächlich. Da war die Leistung, glaube ich, noch nicht so gut. Also wenn man sich wirklich anhört, wie ich vor 3 Jahren kommentiert habe, ist es für mich selber katastrophal. Da war auch der Alex Schlüter, unser quasi Chefkommentator, immer sehr streng mit einem. Da haben wir uns auch immer zusammengesetzt, was aber auch wichtig ist. Daran erinnere ich mich immer, das war, glaube ich, das erste Spiel, wo ich live zu hören war, alleine im Kommentar, war Bologna gegen Florenz. Ich glaube, 1-1 ist es ausgegangen. Sehr witziges Spiel. Und dann, was mich sehr stolz gemacht hat, tatsächlich war mein erstes Topspiel, was ich machen durfte. Ich habe es gerade schon kurz gesagt. Das war dann auch in Italien, der AC Mailand gegen den SSC Neapel mit Miki Stevic zusammen. Mhm. Als Dortmund-Fan kennst du ihn wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Genau. Und das war eins, was für mich war, wo ich sagte, wow, und es war relativ zügig sogar, wo ich gesagt habe, wow, jetzt kommentiere ich einfach Milan gegen Napoli. Und das war richtig geil. Auch ein geiles, temporäres Spiel. Und ansonsten habe ich ganz viele, wo ich sage, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich an 90. Minute Crystal Palace mit einem Siegtreffer, wo ich aus der Haut gefahren bin, was ein richtig cooles Spiel war. An mein erstes Champions League Spiel natürlich, das war damals noch das Qualifikationsspiel, PSV Eindhoven und, also ganz viele verschiedene Sachen. Auch Chinese Super League habe ich mal gemacht. Tolles 0-0. Also ich meine, da gehört halt alles mit dazu, ja, und es macht halt sehr viel Spaß. Aber natürlich sind die coolsten Spiele dann, die man kommentiert, die ich kommentieren durfte, ist, wenn Juventus Turin beteiligt war, Real Madrid, FC Barcelona. Ja. Das sind dann halt natürlich schon coole Sachen und immer was mit Champions League zu tun hatte, weil das dann doch nochmal was Besonderes ist.
Ja, ich glaube, ihr macht da bei der Saison schon einen guten Job. Das mag ich jetzt zumindest mal sagen. Ich mag die Kommentatoren dort.
Ich auch.
Aber ich glaube, da kriegt man, glaube ich, auch viel ab, oder? Also in den sozialen Medien, zumindest so, was ich so mitkriege, gibt es ja schon auch mal dann Stimmen, die sagen, oh, schlechter Kommentar gewesen, bla bla, das und das nervt.
Ja, oder deine Erfahrung?
Ja, tatsächlich meine persönlichen, da klopfe ich jetzt hier auch auf Holz, ich weiß nicht, ob man es hört.
Ja,
ich ich persönlich habe noch keinen großen Shitstorm oder sowas erlebt. Natürlich nur mal, glaube ich, über einen Spruch wurde sich mal lustig gemacht von mir oder so. Aber ich gucke da auch gar nicht so drauf. Ich möchte die Leute unterhalten. Klar achtet man da drauf, dass man sagt, hey, ich will jetzt schon, dass die Leute daran Spaß haben. Aber man kann, und da zitiere ich immer gerne den, der, glaube ich, in Deutschland von den Kommentatoren gerade am höchsten angesiedelt ist, den Wolf-Christoph Fuß von Sky, der immer gesagt hat, auch in seinem Buch, man kann es nicht allen recht machen. Und das zu versuchen, funktioniert als Kommentator auch nicht. Mhm. Deswegen versuche ich auch immer sehr authentisch zu bleiben, einfach meine Leistung zu bringen. Ich bin jemand, der den Fußball liebt. Mir ist es wurscht, ob da Armenien gegen die Färöerinseln spielt oder eben Real Madrid gegen den FC Barcelona. Mhm. Klar, es ist ein anderes Spiel. Klar, es ist auch eine andere Stimmung. Und deswegen einfach da rein die Atmosphäre aufsaugen, sobald es geht. Jetzt gibt es ja Geisterspiele, dann vielleicht nicht mehr so krass. Aber einfach sich selber treu bleiben. Ich bin immer ein sehr lockerer Kommentator, lustig versuche ich zu sein. Was heißt versuche ich zu sein? Mir fallen einfach Dinge ein und die sage ich dann halt. Und ich bin auch sehr emotional, weil ich den Fußball an sich einfach feiere. Und wenn man das, glaube ich, schafft, dann kommt man in den sozialen Netzwerken, bis jetzt zumindest, ganz gut weg.
Hast du irgendwas, was du so immer vom Spiel machst? Ich weiß nicht, ob man auch mal noch nervös ist oder so. Irgendwas, wo du sagst, das mache ich immer direkt, bevor es losgeht.
Ja, also natürlich gehört da eine Vorbereitung dazu, die ist immer sehr intensiv. Ne? Das sind immer so 1 bis 2 Tage vorher tatsächlich, damit man so aktuell wie möglich ist. Das sind so 8 bis 12 Stunden, die man dann da immer so benötigt. Aber so direkt vorm Spiel tatsächlich ist mein Ritual in Anführungsstrichen immer, dass ich zu den Jungs und Mädels ins Avid nach hinten gehe quasi, da wo die Highlights zusammengeschnitten werden. Mhm. Und mich da hinsetze, irgendwie noch eine Spezi oder ein Wasser oder so trinke, weil man da immer hingeht und sagt, pass auf, wir machen die Highlights zusammen. Also gibt es jemanden, der dann quasi das Spiel live guckt und dann die Highlights zusammenschneidet, die man dann hinterher vertont mit den besten Szenen etc. Und da sagt man dann, pass auf, ich habe die und die Story, der macht heute sein 100. Spiel, den hätte ich gerne am Anfang. Oder fang bitte mit dem Trainer an, weil der das und das in der Pressekonferenz gesagt hat, damit man so eine Story hat. Also man muss den Highlights und Zusammenfassungen auch immer eine Story erzählen. Okay. Und da bin ich dann immer und auch immer relativ lang und da reden wir dann auch immer über Gott und die Welt und über, hast du das Spiel gestern gesehen und ach Mensch, Tennis, was ist denn da los? Und so. Und ich finde das immer ganz cool, weil das sind alles noch sehr junge Leute auch, größtenteils alles Redakteure, die bei der Zone auch eine super Chance bekommen, viele Sachen machen dürfen, viele Drehs machen dürfen und so. Und ich finde es immer total cool, einfach auch die Geschichten von denen zu haben und mit denen zu reden, weil ich glaube, dass viele, viele andere Kommentatoren immer dann sehr im Tunnel sind und gar nicht sich mit den Menschen so drumherum befassen. Und ich versuche halt, und es war auch in meiner Zeit als Eventmanager schon, und ich glaube, das habe ich da auch gelernt, mit allen auf Augenhöhe zu agieren. Also da habe ich es echt immer schon gelernt, ob das der Koch war oder dann eben die Chefin. Das war immer mir ganz wichtig. So irgendwie nicht unbedingt eine Kumpelbase, aber schon irgendwie auf Augenhöhe auch mal einen Spruch zu machen und so und zu merken, hey, und das ist immer ganz lustig, weil da echt coole, coole, witzige Geschichten und Stories kommen halt rund um den Sport. Ja.
Was mich jetzt mal als Fußballfan so ein bisschen interessiert, du hast jetzt gesagt, man kriegt ja mal so eine Story so gegeben, du kriegst ja wahrscheinlich auch Statistiken gegeben. Gibt es manchmal so Sachen, die du kriegst, wo du so denkst, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist Quatsch. Oder ist es immer, passt das immer so, weil manchmal hört man ja dazu und denkt sich manchmal so, okay, das war jetzt sein, keine Ahnung, 27. Einwurf und 22 davon sind 2 Meter gekommen. So manchmal denkt man sich ja als Fan so, ist das jetzt gerade wirklich Ihr Ernst? Hast du sowas auch schon mal erlebt oder sagst du, ist das eher nicht der Fall?
Ja, natürlich gibt es so Statistiken, wo ich sage, boah, brauche ich die jetzt? Aber wir bekommen tatsächlich von Opta, das ist die Statistikseite oder so, die Statistikseite im Sport und im Fußball überhaupt, von den ganzen Top-Ligen Europas, immer so Statistiken aufgeführt, wie viel Kopfballtore hat das Team gemacht, wie ist die Zweikampfquote, wie ist die Passquote und so. Das finde ich auch wichtig, weil man sich natürlich in der Vorbereitung, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt heute weiß, hey, in 3 Wochen kommentiere ich, keine Ahnung, Neapel gegen Inter, da kann ich mir jetzt nicht alle Spiele 90 Minuten von denen anschauen, weil ich in der Zeit ja auch arbeiten muss oder andere Spiele kommentieren muss. Deswegen finde ich das immer ganz wichtig, Statistiken zu bekommen. Da sind dann auch mal Sachen dabei, wie, was fällt mir denn da ein? Ja, irgendwie außerhalb des Strafraums Erfolgsquote von so und so viel Prozent hat er, der Spieler X. Ja, gut, muss ich jetzt nicht, da kann ich dann irgendwann mal vielleicht einfließen lassen, wenn ich das gelesen habe. Ja, ist ein guter Distanzschütze. So. Ja. Wenn ich ihn nicht eh kenne, dann hilft mir das, den Spieler einzuschätzen. Aber so richtig Statistiken, die zu weit gehen oder so, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so das Beispiel. Ich bin echt so ein Statistik-Fan auch, weil ich es einfach cool finde, dann so ein paar Sachen dann immer zu haben. Prinzipiell gilt aber auch, als Kommentator hat man eh so viel Sachen sich rausgeschrieben, die man zu 85% dann nicht braucht, weil man nie weiß, wie läuft das Spiel. Und ich versuche echt immer nah am Ball zu sein, sprich also wirklich am Spielgeschehen zu sein. Aber ja, es gibt schon Statistiken, die man vielleicht jetzt denkt, ja, ist jetzt nicht mein Favorite, aber irgendwie, wenn es eine coole Zahl ist, eine krasse Zahl ist, dann kann man sie natürlich mit reinhauen, ja.
Ja, was ist dein Ziel? Was würdest du gerne kommentieren? Du sagst, boah, in den nächsten Jahren, das wäre so ein Spiel, das wäre geil.
Definitiv Super Bowl auf jeden Fall, das wäre richtig geil. Das wird mir richtig Spaß machen. Und fußballtechnisch, ja, na klar. Also jeder spricht immer von den Finals, ne? Ob das jetzt Champions League oder WM ist oder auch Europameisterschaft. Klar, das wäre natürlich auch was richtig Cooles. Aber ich muss sagen, ich bin damit zufrieden, was ich schon habe und schaue einfach immer Stück für Stück weiter, weil ich schon so viele verschiedene Dinge kommentiert habe, Champions League, Europa League, Frauen-WM sogar auch zum Beispiel, Länderspiele in der Qualifikation und sämtliche Ligen. Und ich war auch zum Beispiel bei der Meisterschaftsentscheidung in England mit dabei, in der Konferenz oder in Spanien. Also Konferenzen machen immer meistens Spaß als Kommentator, gerade wenn es in den letzten Spieltagen ist. Da wurde mir schon ein Traum erfüllt, bei so einer letzten Spieltagskonferenz mit dabei zu sein. Da war ich in Spanien, Italien und England mit dabei. Aber wo ich mal hin will, natürlich, ja, also ich glaube, wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann Super Bowl und WM-Finale.
Okay, WM-Finale, ne? 2014, ich glaube, das ist ja legendär, ne? Also das, ja. Das hört man sich in 60 Jahren noch an,
diesen absolut, Flaggen, da hat Tom Bartels auch den absolut besten Tag, glaube ich, erwischt. Also er ist ein sehr, sehr, sehr guter Kommentator, den ich sehr schätze. Und das ist ein sehr prägnanter Satz, der uns da, glaube ich, hängen geblieben ist, ja.
Das freut dann, glaube ich, dann die Momente, ne? Als Kommentator, wenn du dann sagst, du machst die ganze Zeit, zack, 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 und dann ist dieser eine goldene, entscheidende Moment, und das, da muss sitzen, ne?
Ja, absolut. Ja, aber ich glaube, also ich kann so von mir sagen, und ich glaube auch viele Kollegen, man denkt darüber gar nicht nach, sondern man macht einfach. Hm. Und gerade bei so einem WM-Finale, wenn Deutschland auch noch beteiligt ist, das ist, glaube ich, auch ganz cool, weil man da ja auch dann als deutscher Kommentator ein Stück weit Fan sein darf, weil wir deutschen Kommentatoren ja immer das Problem haben, wir sollen immer sehr neutral, also man soll ja auch neutral sein, und das ist man ja auch, anders, wenn man zum Beispiel irgendwie auch spanische oder so Kollegen anschaut, die dann immer auch mal in eine Richtung schippern. Aber bei der Nationalmannschaft ist es halt einfach geil, glaube ich. Deswegen wäre das cool, mit der deutschen Beteiligung mal so ein Finale oder auch von mir ist ein Halbfinale oder so zu kommentieren, weil man da auch einfach ein bisschen Fan sein darf, und dann können die Leute auch mehr nachvollziehen, was man da vielleicht sagt, oder mehr mit einem zusammenfühlen, ja.
Sehr cool auf jeden Fall. Vor allem auch das mit dem Super Bowl finde ich gut. Ich bin selber gar nicht so der Football-Fan, aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann mal in den USA wieder darf, wenn man das alles wieder kann, mir auch mal ein Football-Spiel anzuschauen. Ich war letztes Jahr in den USA und habe mir ein Baseball-Spiel angeschaut.
Ah ja, wo?
Und bei den Yankees. Bei den Yankees habe ich mir angeguckt. Ich hatte dann eine tolle Erfahrung. Ich bin hingegangen. Und wir saßen dann 2 Stunden rum, weil wir sind extra früh gekommen, wollten uns alles angucken, die Atmosphäre. Und was wir nicht wussten ist, das Spiel ist ausgefallen. Also die New Yorker, die wussten das, weil die wissen natürlich, wann fällt ein Spiel aus. Und wir haben schon gewundert, ob das Stadion relativ leer ist. Es stand halt noch nicht fest, dass es ausfällt, aber es war so eine 90% Wahrscheinlichkeit.
Ach so,
aber
okay.
Um Deutschen waren halt dann da. Wie bitte?
Aus welchem Grund?
Regen. Also es hat nicht geregnet, aber es hätte regnen können.
Okay.
Ja, also ich sag mal so, ganz verstanden haben wir es nicht. Das war dann ganz witzig, aber sind da am nächsten Tag wieder hingekommen. Das war spannend. Du konntest online dein Ticket nicht umtauschen. Du musstest dich an eine riesen Schlange stellen, um das umzutauschen. Und es war eine kleine Schlange für neue Tickets. Oder halt online. Okay. Ne? Oder haben sie neue Tickets gekauft. Ach,
komm. Ja, wer hat, ne?
Die sagen, du bist im Urlaub, du willst nicht 2 Stunden da stehen. Ne?
Ja, verstehe ich. Aber du hast ja keinen Zeitdruck. Ich meine, du hast Urlaub.
Mein Vater sagt immer,
wir sind im Urlaub und nicht auf der Flucht.
Ja, das stimmt. Aber ich wollte lieber rein ins Stadion.
Ja, schon klar. Ja, verstehe ich.
Ich muss auch sagen, wir haben dann so ein bisschen mit YouTube-Videos und Google versucht, dann Baseball zu verstehen. Und haben es auch verstanden. Und dazu muss ich vergleichen, abends waren wir dann essen und dort lief auch Baseball, nochmal die Wiederholung und alles. Ja. Im Fernsehen fand ich sogar echt cool, weil da siehst du dieses Viereck, wo der Ball reingeworfen werden soll.
Ja, ja.
Und das kannst du wirklich, du siehst, was passiert. Wenn du im Stadion bist, dachte ich mir so, ja, okay.
Ja, kommt auf die Plätze an, ne? Ja, klar.
Ja, aber das Feeling war aber natürlich trotzdem sehr cool, ne? Wie sie da alle rumgetanzt haben und diese Kamera war. Ich war leider nicht auf der Kamera, ich habe tatsächlich gehofft, weil ich das auch wäre ich ganz aber war ein cooles Feeling. Also Football will ich da auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen.
Glaube ich, definitiv.
Die Amis rasten da auch schon ein bisschen aus, ne?
Ja, vor allen Dingen ist es halt wirklich ein Familienerlebnis drumherum. Ja. Vorher wird gegrillt draußen. Dann ist halt ein sehr langatmiges Spiel. Beim Baseball, glaube ich, sogar noch länger stellenweise. Okay. Dadurch ist es immer ein wirklich toller Tag, ein wirklich tolles Erlebnis, ja. Vor allem sind die ja so sportbegeistert, das ist schon cool.
Hot Dogs können sie aber nicht. Ich dachte echt, die Hotdogs sind geil.
Mm-mm. Ja, was sie aber konnten, ich war Anfang des Jahres in Houston tatsächlich beim Wrestling.
Ja. Oh, geil.
Beim Royal Rumble, wenn mir jemand was sagt. Und da habe ich dann Nachos mit Käse und Pulled Pork mir reingezogen, weil da bist du auch 6 Stunden in dieser Arena und ich musste da irgendwas essen. Ich dachte so, ja gut, jetzt irgendwie ein Schnitzel und Salat, was jetzt hier kaum bekommen. Aber das war richtig geil.
Glaube ich. Ja, die rasten schon aus. Ne? Also man konnte da schon ordentlich Kalorien mitnehmen. Ja, du bist auch immer das zelebriert. So, ne? Ich muss auch sagen, dort, ich verstehe das ja auch echt immer in Deutschland, dass da Leute wirklich so viel, also man bezahlt wirklich viel für so ein Ticket. Und wenn man mit seiner Familie da ist, das ist schon ein ordentlicher Ausflug. Und egal wie es läuft, ich verstehe nicht, wie Menschen in der 80., 85. Minute gehen können. So, das, ne, wie du es gerade sagst, ne, wir sind noch im Urlaub, nicht auf der Flucht. Wir sind doch im Stadion und nicht auf der Flucht.
Ja, ja.
Auch wenn ich war auch schon mal in Signal Iduna Arena. Ne? Natürlich verstehe ich das, dass man danach keinen Bock auf den Parkplatztrubel hat. Aber ja, dann kann ich auch einfach zu Hause bleiben und bei der Zone gucken. Ne?
Richtig, ja, richtig. Das habe ich immer, ich habe das WM-Finale 2014 auf der Fanmeile in Berlin geschaut. Oh. Und auf der Fanmeile in Berlin ist es so, das Spiel geht um 21 Uhr los. Also du solltest aber schon um 18 Uhr da sein, weil sonst kommst du nicht mehr rein. Es gibt, glaube ich, 7 Leinwände bis hinten hin, also vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Und da waren wir echt lange, lange dort, auch noch mit Verlängerung. Und meine damalige Freundin hatte gar keinen Bock mehr, da zu stehen. Als Frau ja auch nochmal schwieriger wegen Toilette und so. Ne? Wir Männer haben es da immer ein bisschen einfacher dann. Ja. Aber das ist immer das Typische. So, oder so habe ich mich auch dann immer kennengelernt selber. Ich habe voll Bock auf die Atmosphäre und auf die Leute drumherum. Und als wir dieses Tor gemacht haben, Weltklasse. Also tausende Menschen rasten zusammen aus. Aber dieses Dahinfahren und Stehen und in der S-Bahn und dann wieder dahin latschen und so. Und dann stehst du da ewig, ja, und dein Rücken tut dir irgendwann weh. Also das ist dann immer so der Nachteil, ne? Aber das ist dann immer meckern. Also muss man halt in Kauf nehmen.
Ja, muss in Kauf. Ich hab einen ordentlichen Ellbogencheck bekommen. Also hat man nichts gesehen, aber komplett der Bam beim Hochspringen halt. Alles sehr hochgesprungen. Ich war halt kleiner
als andere.
Ja, ist bitter. Auch sehr witzig. Ja, du hattest mir nochmal so ein bisschen raus aus dem Fußball, auch wenn ich könnte ja jetzt eine Stunde, am liebsten würde ich direkt in Mallorca weitermachen, wie fahrt man da jetzt im Finale, aber ich fand das sehr witzig, weil in meinem Zoom-Hintergrund ist ja mein Ben & Jerry's Eis aus meinem Norwegen-Urlaub. Du meinst, du hattest dich mal ernsthaft damit beschäftigt, eine Ben & Jerry's Eisdiele zu eröffnen. Das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal hören.
Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist tatsächlich. Ich glaube, es war auch so kurz, nachdem ich die Ausbildung begonnen habe. Und ich weiß auch nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Das ist ein Freund von mir gewesen und ich in Berlin, haben mir irgendwann gesagt, so, es gibt ja gar keinen Ben. Also wir haben halt Ben & Jerry's Eis sehr viel, sehr gemocht, ne, klar. Filmeabend und so war immer sau cool und es schmeckt auch sehr gut. Und dann haben wir mal recherchiert, es gibt gar keine Eisdiele von Ben & Jerry's. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch mal einen Laden. Dann haben wir uns das angeschaut, es gibt in den USA so ein paar und auch in Spanien war es sogar, so ein Ben & Jerry's Café, wo man dann natürlich auch Cookies kaufen kann und auch normale Getränke mit einem Kaffee und so oder mal ein Stück Kuchen. Und dann haben wir echt überlegt, das auch zu machen, aber wir haben uns dann sehr informiert, auch bei Ben & Jerry's auch jetzt keine Gespräche geführt, aber halt online kann man da wirklich da beantragen und Unterlagen bekommen und sich halt dann einfach Infos holen. Und es war auch echt, es war sehr, sehr schweineteuer, wo wir dann gesagt haben, plus Miete in Berlin, weil wir wussten, wir brauchen einen Standort, wo Touristen halt sind, also sowas wie Potsdamer Platz oder so. Und dann haben wir dann die Finger davon gelassen tatsächlich. Also weil wir gesagt haben, ja, es ist eine coole Idee, aber da so viel zu investieren und so einen großen Kredit eventuell aufzunehmen, puh, muss dann auch nicht unbedingt sein. Und ja, da ist aus einer Spinnerei eigentlich ein erster Schritt geworden, aber dann haben wir gesagt, ja, machen wir dann vielleicht doch nicht. Weil Franchise ist immer so eine Sache.
Ja,
und dann,
ja schade. Aber ich weiß, also ich weiß die Story hätte ich mir aber sonst auch gerne im Podcast angehört, ne?
Der Ben & Jerry's Mann, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt. Ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, machst du dir, es gibt, glaube ich, eine in Berlin, in Deutschland. Eisdiele, muss ich mir nochmal recherchieren, wie das mittlerweile ist.
Also gucken. Aber das Eis ist immer noch.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Also nicht mehr so viel, glaube ich, aber schon. wenn es mal kommt, dann ja.
Ja, perfekt.
Auf jeden Fall. Bist du an der Firma beteiligt oder willst du mir schmackhaft machen oder warum?
Nein, auf keinen Fall. Also eigentlich müssten sie jetzt auch mal ein paar Packungen rüberschicken, so, zu dir und zu mir. Also vielleicht mache ich das irgendwie dann, ich weiß nicht, das kann, dass ich dann so Hashtag Ben & Jerry's mit einbaue und vielleicht gehen die ja nochmal drauf ein und schicken uns mal. Ja, genau. Können sie ruhig mal machen, finde ich. Ne?
Also, Hashtag Werbung.
Ja, ich denke, wir haben bestimmt jetzt gerade mit dem, was wir erzählt haben, bestimmt 100.000 Packungen verkauft. Also da
kann man
sehr gut drüber schicken. Nein, super coole Geschichte. Ich glaube auch so zusammenfassen, das ist ja so ein bisschen viele Ideen, vieles, was man macht. So, und man merkt auch so sehr, dass du in dem, was du machst, aufgehst. Das finde ich total geil. Und mag abschließend dazu auch nochmal sagen, das war eigentlich der Grund, warum ich dir bei Instagram geschrieben habe. So, ich weiß nicht, ich kam nur ja zufällig irgendwie auf deine Seite, hab sie gefolgt und hab mal gesagt, du bist ein total cooler Typ, wer ist das überhaupt, wem folgst du da eigentlich? So, weil normalerweise kenne ich eigentlich immer so die Leute, die so folgen, dann sagen, Jan Hauser, okay. Und dann war tatsächlich auch die Lukas Podolski-Folge, die hat mir dann komplett reingezogen und dachte mir so, ah nee, dem schreibst du das mal, das wird bestimmt mega witzig. Und muss sagen, das ist auf jeden Fall geworden. Ich finde es total cool, auch viel gelernt über das Thema Kommentieren und Co. Werde jetzt auf jeden Fall immer mal gucken, wer der Kommentator ist und mal schauen, dass ich dich da öfters mal live höre.
Gerne, wenn es wieder losgeht. Ja. Aber die anderen Kollegen sind auch gut. Den kannst du aber auch zuhören.
Mache ich. Mein Besorgabo ist auf jeden Fall noch da. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ich drücke die Daumen. Ich will dich auch mal beim Super Bowl hören. Und dann schreibst du mir auf jeden Fall. Dann sage ich allen Leuten Bescheid. Und viel Erfolg.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal ein bisschen zurückzugehen, ein bisschen in Erinnerungen zu kramen. Ja. Also vielen Dank. Und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht für sich selber was mitnimmt. Darum geht es ja auch ein Stück weit bei dir. Deswegen cooles Projekt, was du da machst. Cool. Und ja, vielleicht hören wir uns ja dann mal bald wieder, je nachdem,
die FIFA-Runde,
wo es die Reise so hin verschlägt. Oder wir sehen uns dann eben auf Mallorca, wenn es wieder
möglich ist. Ja.